Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Marcel Reich-Ranicki, er konnte das. Literaturkritik mit höchstem Unterhaltungswert. Ein Mann, der aber auch für einen eher konservativen Literaturbegriff stand und sich fantastisch aufregen konnte.
Ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin gefickt. Die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Ficken. Das kann nur jeder schreien.
Und die Schlussfolgerung war dann oft genug.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Und um schlechte Literatur zu verhindern, hat er sich wenige Jahre vor seinem Tod einen Kanon ausgedacht. Eine Anthologie mit Romanen, Erzählungen, Gedichten und Essays vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Bei den Romanen reichte es von Goethe bis Thomas Bernhard, bei der Lyrik bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und die überwältigende Mehrheit waren männliche Autoren. Und über diesen Kanon, was er uns heute bedeutet, wollen wir reden, aber auch über Marcel Reich-Ranicki selbst. Sandra Richter ist Direktorin des Literaturarchivs in Marbach. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vermissen Sie eigentlich einen Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki?
Oh, es gibt viele gute Kritiker, beeindruckende Kritiker, aber natürlich ist er eine besonders prägende Figur gewesen, auch aufgrund seiner Geschichte. Und diese ist nun tatsächlich beeindruckend, zu kommen als Jude nach Deutschland, aus der Nazizeit heraus überlebt zu haben. Und von dort aus sich doch die deutsche Literatur anzueignen, das ist eine besondere Geschichte, die beide miteinander verbindet, die Literatur und Reich-Ranicki.
Und er hatte auch eine gewisse Vehemenz, manchmal sogar Absolutheit in seinem Urteil. Ist es etwas, was vielleicht heutzutage weniger verbreitet ist? Man auch viel stärker noch relativiert und andere Dinge tut? Bei ihm war ja einfach gute oder schlechte Literatur.
Das macht es natürlich auch leichter fürs Publikum, dem zu folgen. Also geht jetzt der Daumen hoch oder nach unten, muss ich das Buch kaufen oder nicht? Und das verbunden mit dieser persönlichen Erregung, das geht gar nicht und solche Dinge. Ich habe als Kind tatsächlich gern das Literarische Quartett gesehen und mir auch das ein oder andere Buch gekauft und fand das zumindest immer anregend, auch wenn man gerade anderer Meinung sein konnte.
Aber heutzutage gibt es niemanden mehr, der diese Popularität auch nur annähernd erreichen kann. Warum nicht?
Ich glaube, diese Emphase, mit der man der Literatur begegnete, diese große Begeisterung, und Reich-Ranicki hat 1994 von der Literatur als seinem portativen Vaterland gesprochen mit Heinrich Heine, diese Emphase fällt heute schwerer. Wir haben so viele verschiedene Medien, es gibt Computerspiele, es gibt Filme, und für die Literatur noch zu werben in dieser Form ist nicht leicht, vor allem dann, wenn man sich nicht sicher sein kann, ob das Publikum noch in gleicher Weise dabei ist. Aber ich vermute, dass in Krisenzeiten, in denen wir leben, in denen wir zurzeit leben, die Literatur wieder stärker wird. Denn sie ist es doch in ungewöhnlicher Weise, ist sie es, die doch ihre Stimme erheben kann, die kritisch sein kann, die nachdenken kann. Und anderen Medien ist das nicht so ohne weiteres gegeben.
Aber sie hat offenbar nicht mehr diese konstitutive Kraft, die sie vielleicht noch früher hatte, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir heute Diskussionen haben wie über das Buch Herkunft von Sascha Stanicic oder so, dann sind es doch Diskussionen, die tatsächlich viele beschäftigen. Und es ist eher das Thema, es ist das Anliegen der einzelnen Bücher, die durchaus mitunter sehr stark sein können und die Diskussion nochmal bestimmen können.
Dann hat er ja zum Ende seines Lebens Marcel Reich-Ranicki seinen Kanon vorgelegt, der auch viel diskutiert wurde, zum Teil umstritten war. Und er glaubte ja an die Idee eines Kanons, zumindest zu Beginn der 2000er Jahre. Alles andere sei, hat er gesagt, ein Rückfall in Barbarei. Was sagt sein Kanon eigentlich über ihn und sein Literaturverständnis aus?
Kanone sind unglaublich wichtig, weil sie uns ermöglichen zu fragen, was sind unsere gemeinsamen Erzählungen? Was wollen wir eigentlich erinnert wissen? Wie wollen wir uns unterhalten und belehrt sehen? Kanon und Gegenkanon gehören eigentlich immer zusammen. Und es ist kein Zufall, dass an Universitäten und in der Öffentlichkeit das Thema Kanon immer wieder sehr stark wird und doch zu denen zählt, die regelmäßig wiederkehren. Heute fragen wir uns etwa, muss man nicht mehr Literatur aus Afrika in diesen Kanon hineinnehmen oder aus anderen Weltgegenden, die wir bislang eher nicht wahrgenommen haben unter literarischem Aspekt. Der Kanon von Reich-Ranicki ist ein sehr deutsch-dominierter Kanon. Das ist auch sein Sinn. Es geht um die deutschsprachige Literatur. Und er legte vor allem Wert auf das 20. Jahrhundert, kann man heute im Rückblick sagen. Manches von diesem Kanon wirkt heute schon beinahe antiquiert. Wer kennt etwa noch Autoren wie Jesse Thor oder Peter Maywald, Gustav Sack oder Herzog Kräftner?
Was ist Ihnen sonst eigentlich aufgefallen bei diesem Kanon, was Sie sagen, es ist sehr deutsch zentriert? Das sollte ja ein deutschsprachiger Kanon vor allem sein, also Schweiz, Österreich, andere Bereiche.
Das ist durchaus gelungen und diese Bereiche sind dabei. Auch die Literatur des Exils spielt eine große Rolle, die vor allem nach 1945, ich weiß, Ranitzky kommt zurück nach Deutschland, man fragt sich, wer schreibt eigentlich wo? Es gibt die Exilanten in Amerika, in Israel und so fort. Und was ist da eigentlich deutsche Literatur? Das ist natürlich ganz zentral für ihn, vor allem für diese Generation. Und das ist wunderbar eingeholt, speziell die jüdische Literatur spielt eine große Rolle, etwa der frühexpressionistische Ernst Blass oder Ernst Weiß, ein großartiger, heute vergessener Erzähler, viel Paul Celan, Nelly Sachs und so fort. Das ist ganz großartig gelungen und manch anderes vielleicht nicht in gleicher Weise. Wenn der Kanon heute schon etwas antiquiert wirkt, dann liegt das eben an der Dominanz der damaligen Gegenwart am 20. Jahrhundert und daran, dass manches, etwa das 18. oder 17. Jahrhundert, eigentlich eine zu geringe Rolle spielen. Und heute wird man dort vielleicht eher schauen. Man wird Autoren wie Fischart und Grimmelshausen, auch Wieland vermissen. Wie kann das sein, eine Literaturgeschichte, ein Kanon ohne Wieland? Das geht eigentlich gar nicht. Und da, glaube ich, gibt es Schwächen dieses Kanons. Die Schwächen liegen auch, glaube ich, im Bereich der Repräsentanz von Frauen. Es ist schon nicht schlecht gelungen, was er da zusammengetragen hat. Und vor allem gemessen am Wissensstand der frühen 2000er Jahre, also des beginnenden 21. Jahrhunderts. Aber die Frauen machen insgesamt, und das habe ich gezählt, nur 11% dieses Kanons aus. 38 Autorinnen sind vertreten. Und es fehlen viele, Elfriede Jelinek etwa, Boto Strauß ist natürlich vertreten. Überhaupt sind alle Dramenautoren männlich. Da möchte man sich schon tüchtig gegen diesen Kanon erregen.
Ja. Andererseits zeigt es vielleicht auch tatsächlich die Publikationsgeschichte der deutschsprachigen Literatur, die eben sehr männlich dominiert war, dass Frauen oft gar nicht zugelassen wurden, dass sie etwas veröffentlichen konnten.
Das ist sicherlich der Fall. Und manches Urteil, was Reich-Ranitzky fällt, auch postum über die Autorinnen fällt, das ist doch ein Urteil der Zeitgeschichte gewesen. Warum etwa hat man nichts aufgenommen von Luise Adelgunde Victoria Kulmus, der sogenannten Gottschedin, die das großartigste Drama des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, die Pietisterei im Fischbeinrocke? Oder warum fehlt die grandiose Vicky Baum, eine großartige Ironikerin, die zu den Bestseller-Autorinnen der 1920er und 30er Jahre gehörte, bis die Nazis sie in übelster Weise beschimpft und für trivial erklärt haben. Mhm. Und da, glaube ich, da sitzt Reich-Ranitzky noch manchem Urteil auf, das man auch anders hätte fällen können.
Menschen im Hotel, ne?
Zum Beispiel. Mhm. Großartiger Roman, x-mal verfilmt und immer noch sehr lesbar.
Menschen brauchen Orientierung, glaube ich. Sie sind auch dankbar für Rezensionen, für Buchempfehlungen. Das Angebot ist ja sehr unübersichtlich. Es wird sehr, sehr viel veröffentlicht. Zehntausende von Titeln, wo man irgendwie auch versuchen muss, eine Orientierung zu finden, als Leser, als Leserin. Wäre denn ein Kanon heutzutage, wenn man ihn heute beginnen würde, im Jahr 2020, überhaupt noch vonnöten? Wäre das etwas, wo man sagt, das würden die Menschen sehr gerne lesen, kaufen, wahrnehmen? Braucht man sowas heutzutage noch?
Als Direktorin des Deutschen Literaturarchivs werde ich sehr oft gefragt, was soll ich lesen, was ist eigentlich noch wichtig aus dem 18., aus dem 19. Jahrhundert. Mein Eindruck ist, dass der Bedarf an solchen Kanonis nach wie vor sehr stark ist und dass das eigentlich eine Sache ist, die und ein Thema ist, das immer wiederkehrt. Wie soll ich meine Zeit einsetzen? Wie kann ich diese Textkunst, die mir zum Teil entlegen scheint, doch so aktivieren, dass ich sie in mein Leben integriere? Und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie ist vielleicht sogar etwas Zeit da, um wieder zu lesen. Und deshalb glaube ich, dass wir nie aufhören sollten, über Kanonis und gegen Kanonis zu sprechen.
Und es sollten vor allem auch viel mehr Frauen vertreten sein, glaube ich, ne, in Zukunft.
Das wäre hilfreich. Und auch Autoren, Autorinnen, die nicht unbedingt auf Deutsch schreiben, aber doch in diesem Landstrich wohnen, die vielleicht aus anderen Ländern Europas kommen oder aus Afrika und die vieles aus unserer Welt mit einbeziehen.
Und nochmal ein vielleicht auch sehr vielfältiges Deutschlandbild damit zeichnen können. Sandra Richter, Direktorin des Literaturarchivs in Marbach, am 100. Geburtstag von Marcel Reich-Ranitzky, unter anderem auch über seinen Kanon, aber auch über ihn als Kritikerfigur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.